Kapitel 9. Guki wälzte sich vor Schmerz am Boden, als quälten ihn unsichtbare Flammen. Vorsichtig hob Perry Roden den Mausbiber an, fegte mit dem Fuß ein paar herumliegende Thermofusionspatronen aus dem Weg und legte ihn auf das notdürftige Lager, das er und Zahira in aller Eile aus ihren Jacken zurechtgemacht hatten.
»Was hatte er?«
Das Mädchen setzte die Hochdruckinjektionsspritze an Guckys Hals. Diese stammte aus dem Erste-Hilfe-Kit, das Roden eigentlich wegen Cassians Verletzungen mitgenommen hatte. Zischend entlud sich das Beruhigungsmittel.
»Es ist kein gewöhnlicher Rematerialisierungsschmerz.«
Der Terraner rieb sich den Nacken. Auch er spürte das Brennen in den Gliedern. Nur langsam klang es ab.
»Kein Wunder.«
Kerlon, der neben dem wimmernden Mausbiber auf einer umgestülpten Ersatzteilkiste saß, studierte die Anzeige seines Multifunktionsarmbandes.
»Die Strukturlücke unseres Verbündeten war viel zu knapp bemessen. Was wir erleben, sind die Folgen einer teilmissglückten Teleportation.«
»Teilmissglückt?«
Roden zog die Brauen zusammen. Kerlon zog seine blutverschmierte Jacke aus und schob sie behutsam unter Guckys Kopf.
»Ein geringer Prozentsatz der Transitionsenergie ist im Schirm der Atlantis verpufft oder so ähnlich. Ich mutmaße nur. Transitionen und Teleportationen sind nicht gerade mein Fachgebiet.«
Roden hielt den zuckenden Ild fest, damit dieser sich nicht an den scharfen Kanten eines hinter ihm stehenden Regals verletzen konnte, und sah sich in dem leerstehenden Robotlager um, in das Guckys Sprung sie gebracht hatte. Es war leer, bis auf einen einzelnen deaktivierten Katsugo.
»Ein akonidischer Kampfroboter?« wunderte sich Roden. »Auf einem Schiff des Galaktikums?«
Kerlon hustete schwach und klopfte mit dem Knöchel gegen das Bein des Roboters.
»Cassians mechanische Leibwache. Er hat einen der beiden Positroniker gezwungen, sie in seinem Sinne umzuprogrammieren. Vermutlich stehen sie inzwischen unter seiner alleinigen Kontrolle.«
Guki kam zu sich. Stöhnend richtete er sich auf. Roden half ihm dabei.
»Was ist passiert?«
piepste der Mausbiber. Zahira streichelte seine Stirn.
»Wir hatten Glück.«
Sie sah Roden vorwurfsvoll an.
»Es hätte noch viel mehr schief gehen können.«
Roden erwiderte nichts. Er wusste, welchem Risiko er sie ausgesetzt hatte. Ob die Manchester den Scheinangriff und das Feuer der Atlantis überstanden hatte? Vermutlich nicht.
Er half dem Mausbiber auf die Beine.
»Empfängst du die Gedanken der Besatzung, Guki?«
Guki, noch immer leicht zitternd, schloss die Augen und esperte. Seine Nasenspitze zuckte nervös.
»Nur von wenigen Mitgliedern. Sie sind auf der Flucht. Ein paar Roboter haben durchgedreht und verfolgen sie durch das Schiff. Der Großteil der Besatzung ist offenbar tot oder bewusstlos.«
»Cassians Werk, wie ich befürchtet habe«,
grummelte Kerlon. Er hatte noch nicht ausgesprochen, als das Visier des Katsugos aufleuchtete, der hinter ihm an der Wand stand. Mit hydraulischem Brummen kam die Maschine in Bewegung und richtete beide Waffenarme auf die Neuankömmlinge aus. Sie saßen in der Falle. Roden zog den Handstrahler aus dem Gürtelhalfter und entsicherte ihn. Schützend stellte er sich vor Zahira, nahm den Roboter ins Visier. Kerlon sprang von seiner Kiste auf und ging hinter dem Regal in Deckung. Roden schoss. Ein Thermostrahl brachte die Luft zum Kochen, machte das Atmen nahezu unmöglich. Die verwirbelten Gasmassen raubten ihm die Sicht. Ein weiterer Strahl aus seiner Waffe fuhr in das provisorische Lager, auf dem Guki stand, setzte Rodens und Kerlons Jacken in Flammen. Der Mausbiber stieß einen Schrei aus und hüpfte beiseite, packte die brennenden Kleidungsstücke telekinetisch. Schwelendes Kunstgewebe wirbelte haltlos durch den Raum. Rauch und Hitze stachen Roden in die Lunge. Er sah kaum mehr etwas. Hustend und wie von Sinnen feuerte er weiter. Keiner seiner Schüsse richtete etwas aus. Sie vergingen wirkungslos im Individualschirm des Katsugos. Roden prallte mit dem Rücken gegen Zahira, die hinter ihm Deckung gefunden hatte. Stoisch, ohne auch nur einen Schuss abzugeben, stapfte der Roboter vorwärts und rempelte das Regal um. Es krachte über Roden und Zahira zusammen. Ein Stahlträger klemmte den Arm des Terraners gegen die Wand. Mit einem Aufschrei ließ Roden die Waffe fallen. Der Strahler polterte zu Boden, wo er vom Rauch verschluckt wurde. Bunte Ringe kreisten vor Rodens Augen. Unbeirrt kam der Roboter weiter auf ihn zu. Kerlon stürzte herbei, hob das umgefallene Regal an, telekinetisch unterstützt von Guki. Einer von Rodens Schüssen musste dem Akoniden am Bein gestreift haben. Seine Kunststoffhose war zerschmolzen.
Das Material troff an seinem Knie hinab, das Fleisch darunter war schwarz. Kerlon schien es nicht zu bemerken, als hätte das Aufputschmittel sein Schmerzempfinden gänzlich ausgeschaltet. Endlich gelang es Roden, den Arm unter dem Träger hervorzuziehen. Prüfend öffnete und schloss er die Faust, dann tastete er den Boden nach seiner Waffe ab. Er fand sie unter dem Regal, erreichte sie aber nur mit den Fingerspitzen.
»Nur etwas strecken!«
Zu spät. Der Roboter schob sich zwischen ihn und den Strahler. Wie eine Zielscheibe kniete Roden vor der Maschine. Einer der Waffenarme war direkt auf seine Brust gerichtet.
»Aus! Vorbei!«
Roden schloss die Augen. Da begann der Roboter zu tanzen,